SWR 2 Tandem
mit Bernd Lechler. Hallo. Stilsicher und äußerst kreativ bewegt er sich musikalisch an der Schnittstelle zwischen Jazz, Groove, Blues und Folkmusik. Mit seiner facettenreichen Musik spricht er auch Menschen an, die weniger jazzaffin sind. Zitat von der Verleihung des Landesjazzpreises Baden-Württemberg 2021 an Christoph Neuhaus. Gitarrist, Jahrgang 1986 aus Stuttgart. Das heißt, wir werden in dieser Stunde über das Gitarrespielen, über Jazz, überhaupt viel über Musik reden, Musik mit und ohne Corona, aber auch zum Beispiel über die Freude am Linoldruck. Willkommen bei Tandem, Christoph Neuhaus.
Hallo, vielen Dank, freue mich sehr.
Wenn wir jetzt in einem Studio sitzen würden und nicht übers Internet verbunden und Sie eine Gitarre unterm Arm hätten und ich würde sagen, spielen Sie es doch mal was, was würden Sie spielen?
Oh, gute Frage. Ich würde vermutlich, was mache ich denn jetzt gerade? Unterschiedliche Sachen. Ich würde wahrscheinlich irgendwie so einen schönen Akustik-Blues spielen, glaube ich, im Moment.
Ja, da kommen wir noch drauf. Der prägt auch Ihr aktuelles Album. Ansonsten, live geht gerade nicht so viel. Was ist ein großartiger Moment des Musikmachens allein oder mit anderen aus Ihrer jüngeren Zeit, in Ihrer Erinnerung?
Eigentlich so viele Momente ich bin jemand, der spielt eigentlich sehr gerne in eher kleineren Clubs, wo das Publikum sehr nah da auf uns sitzt, wegen dem Gefühl, man spürt es irgendwie nahe. Und Highlights sind auf jeden Fall sicherlich Konzerte im Pix gewesen oder auch in dem Pendant auf der 10 Meter weiter im Jazzclub Kiste, das ist sozusagen die kleine Schwester vom Pix.
Beides in Stuttgart?
Beides in Stuttgart, ja, genau. Das waren auf jeden Fall
immer. Das sind so Ihre Heimclubs?
Ja, würde ich sagen. Die Heimspiele? Ja, genau. Ja. Und da hatten wir einfach sehr viele tolle musikalische Momente und natürlich mit dem Publikum auch eine unglaubliche Stimmung dort so.
Was das so besonders macht, das werden wir gleich noch erforschen und auch wie Sie zur Gitarre kamen und was Sie damit alles anstellen und auch wie Sie mit den Beschränkungen durch Corona klarkommen. Aber erstmal hören wir Musik aus Ihrem ganz neuen Album, Ramblin' Bird heißt der Song ist Get Out, ein einleitender Satz dazu?
Get Out ist der erste Song, den ich auf einer Platte selbst gesungen habe.
Dann hören wir mal, wie es geworden ist. Christoph Neuhaus, Get Out. Get Out, der Jazzgitarrist Christoph Neuhaus ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Da war schon Jazz drin in dem Song, aber eigentlich ist der näher an Blues und Boogie vielleicht. Sie haben bei aller stilistischen Offenheit und Modernität schon auch eine traditionelle Seite, oder? Oder warum diesmal so bluesig?
Warum? Das hat sich, glaube ich, so ein bisschen entwickelt, beziehungsweise ist einfach irgendwie die Roots auch. Das Album Ramblin' Bird ist einfach total gemischt. Es sind ganz viele verschiedene stilistische Sachen eingeflossen. Das war vielleicht gar nicht mal so berücksichtigt oder war eigentlich nicht geplant, aber es kam dann irgendwie so raus, wie einfach, ich höre einfach ganz unterschiedliche Musik, unter anderem auch sehr viel Blues, bin ein riesen Muddy Waters Fan und Albert King und so. Und ich glaube, dass das so, wenn das durch den eigenen Filter läuft, dann irgendwie so rausgekommen ist, glaube ich.
Normalerweise spielen Sie an die 100 Live-Auftritte im Jahr. Was hatten Sie für diese Woche schon konkret im Kalender stehen?
Für diese Woche, da waren 3-4 Konzerte eigentlich drin, unterschiedliche Sachen. Das ist schon eine Weile her, dass die praktisch, eigentlich, ich glaube, die wurden alle abgesagt sogar. Also manche werden ja verschoben, aber ich glaube, die wurden sogar einfach abgesagt.
Um nochmal zu fragen nach dem Live-Erlebnis, das Sie vorher schon angesprochen haben. Erinnern Sie sich an Ihren letzten Auftritt pro Publikum, so ganz ohne irgendwelche Einschränkungen
im vollen Club? Ganz ohne irgendwelche Einschränkungen. Das weiß ich noch relativ genau. Das war Anfang März letztes Jahr und das war im Jazzclub Heilborn im Alten Theater dort. Das war, glaube ich, der letzte.
Was haben Sie für eine Erinnerung, weil Sie sagen, Sie wissen es noch so ganz genau?
Wir haben da gespielt.
Haben Sie das doch vor Augen sozusagen, ja?
Ja, natürlich, ja. Also das, naja, man hat halt vor Augen irgendwie, dass man sich bei der Begrüßung in den Arm genommen hat, was wir eigentlich immer machen, aber jetzt natürlich gerade nicht. Und die Leute saßen natürlich dicht an dicht da und es lag schon so ein bisschen irgendwie Corona, also ich will nicht sagen in der Luft, aber also die Leute waren schon so ein bisschen, da gibt's diese Sache irgendwie und ja, ich kenne da auch jemand und so weiter und so fing, also es war schon so ein bisschen Skepsis da. Der Club war aber trotzdem voll und wir haben da gespielt mit dem deutsch-französischen Quartett mit einem französischen Hammond-Orgelspiel, das war ganz fantastisch, Jean-Yves Jung. Und es hat großen Spaß gemacht, wobei im Nachhinein natürlich noch mehr, weil damals wussten wir natürlich nur nicht, dass das für so lange Zeit das letzte normale sozusagen Konzert sein wird.
Als ich drüber nachdachte, wie ist das für Jazzmusiker, wie ist das für Popmusiker, dachte ich, im Pop performt man mehr nach draußen und in Richtung Publikum und beim Jazz ist das Spannende und Lebendige, das passiert vor allem zwischen den Musikern und die Leute gucken zu und das ist das Aufregende. Ist von daher ein digital gestreamter Auftritt manchmal fast genauso gut wie einer vor Präsenzpublikum oder fehlt da immer was?
Es fehlt immer was. Also ich kann die Sichtweise von Ihnen total nachvollziehen und das ist sicherlich auch so. Nur natürlich hat es insgesamt, also wenn wir das spielen, hat das für uns natürlich eine enorme Wirkung untereinander und daraus entsteht es. Aber das große Ganze ist natürlich schon auch ein Produkt, was sich nach außen richtet, ne? So von dem Energielevel, was dann irgendwie sich auch gegenseitig beeinflusst. Also natürlich auch die Energie von dem Publikum, wenn da irgendwie in einem kleineren Club irgendwie 150 Leute drin sitzen und es kocht irgendwie, das ist natürlich, das schiebt einen auf ein ganz anderes Level, so auf eine ganz andere Ebene. Ist brutal motivierend natürlich auch. Und man ist wie so im Flow drin. Und das ist bei Streaming Sachen natürlich so nicht reproduzierbar. Ich finde, Streaming-Konzerte und versus Live-Konzerte sind für mich immer so ein bisschen wie Fußball im Fernsehen gucken oder im Stadion gucken. Du gehst ins Stadion, hast vielleicht einen blöden Platz, aber du hast die ganze Energy irgendwie von diesen zigtausend Menschen, die da irgendwie sind. Ich meine jetzt respektive im Jazzclub sind es nicht zigtausend, aber Menschen auf jeden Fall. Und dagegen guckst du aber im Fernsehen in dieser High Quality auf deinem riesigen Fernseher mit keine Ahnung wie viel Cams die dieses Spiel an und siehst irgendwie alles ganz genau. Also das hat so beides Vor- und Nachteile. Aber für uns als Musiker würde ich sagen, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass wir am liebsten mit Publikum spielen. Und das ist das sicherlich ersetzt.
Und natürlich ist beim Jazz durch diesen Akzent auf der Improvisation überhaupt auch die Live-Performance besonders wichtig. Wie kommen Sie denn jetzt klar damit, dass da so wenig geht gerade? Oder schon so lange auch?
Also ich persönlich, für mich gesprochen, komme eigentlich ganz gut damit klar, muss ich sagen. Also natürlich fehlt mir, also das ganze Leben ist umgekrempelt, definitiv. Also wenn du vorher im Jahr 100, 120 Gigs oder mehr gespielt hast im Jahr und eigentlich dauernd unterwegs warst, ist eins der großen, um mal bei den positiven Dingen zu bleiben, natürlich eins der offensichtlichen Dinge, dass man Zeit hat auf einmal. Zeit hat, Sachen, die in der Schublade sind, irgendwie plötzlich mal zu bearbeiten oder mit Linoldrucken anzufangen oder mit oder eine neue Platte zu machen mit Zeit oder neue Sachen zu schreiben, zu üben, wie auch immer. Aber es fehlt einfach unglaublich dieser letztendlich wichtigste Teil, den, warum wir das eigentlich alle machen, nämlich, dass wir miteinander spielen und dass wir auch für uns, aber für Leute ausspielen und hoffen, dass wir da irgendwie was, diese Energie, die da und diese Begeisterung, die wir für diese Musik hegen, da auch transportieren können.
Wir spielen nochmal Musik aus Ihrem neuen Album Ramblin' Bird. Der Song heißt Bottled Up Dancer. Da singt Franziska Schuster, eine von zwei Sängerinnen, die Sie dabei haben. Wir hatten ja schon gesagt, ein Song singen Sie zum ersten Mal, den haben wir gehört. Was ist anders, wenn man Songs macht, im Gegensatz zu Ihrer sonst ja schon vielfach instrumentalen Musik?
Dass die Lyrics, also ich habe ja auch die Lyrics geschrieben, die Songtexte, und das war eine Story, also das war eigentlich für mich das Schwierigste, Songtexte zu schreiben, die eine Story erzählen. Und ich finde, das ist immer ein schmaler Grat, dass das schnell cheesy, irgendwie kitschig klingen kann. Und das fand ich enorm schwierig, aber das ist spannend, weil du schreibst Lyrics und du hast plötzlich so eine Geschichte, zu denen die Musik, und die Musik ordnet sich dem unter, und das war eine sehr spannende Geschichte für mich.
Welche Story erzählt dann dieser Song jetzt?
Bottled Up Dancer ist eigentlich die Geschichte von einem Mann, der, ich glaube, unkonventionellerweise zur Bewältigung der inneren und äußeren Umstände und ja, um Glück zu fahren, um ausgeglichen zu sein, die Aktivität des Tanzes benutzt. Also er tanzt, um ins Gleichgewicht zurückzukommen, sozusagen.
Ist natürlich ein Sehnsuchtssong in dieser Zeit. Bottled Up Dancer, Christoph Neuhaus in SWR 2 Tandem.
Sun.
Nochmal Musik von unserem Studiogast in SWR 2 Tandem, dem Jazzgitarristen Christoph Neuhaus, 34 Jahre alt, aus Stuttgart. Jazz ist ja schon eine Musik für Erwachsene. Die entdeckt man normalerweise nicht mit 12 oder so, wie die ersten Pophelden. Wie lief das bei Ihnen?
Ja, das ist spannend, dass Sie das sagen. Also ich bin ein bisschen anderer Meinung, wobei das natürlich das schon sehen kann, wenn man sich das Publikum anschaut. Im Jazzclub oftmals sind es natürlich oft, nein, ich sag nicht alte Leute, sondern Leute über einem gewissen Alter. Über 40, sagen wir mal so.
Wenn man Wein trinken darf.
Wenn man Wein trinken darf, ganz genau. Und auch Whisky und Rum manchmal auch. Und also bei mir war das so, ich finde, dass die Strömung des Jazz, die es gerade gibt, von so vielen Seiten und so viele verschiedene Kombinationen auch davon, dass es eine unglaublich junge und unglaublich energiereiche, frische Musik ist, was durchaus, wenn es die Exposition kriegen würde, auch viele junge Leute, glaube ich, ansprechen würde, wenn sie einfach damit exponiert werden würden. So. Also bei mir auf jeden Fall fing das so an, dass ich, die Geschichte habe ich schon, glaube ich, schon öfter erzählt, aber es ist trotzdem irgendwie wahr, einfach. Ich habe Slash, also der Gitarrist von Guns N' Roses, auf dem weißen Flügel stehend, ein Solo über November Rain spielend gesehen, auf MTV. Ich hatte das gesehen auf MTV, da war ich knapp elf. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich würde gern, also dieses Instrument, Gitarre, möchte ich jetzt bitte nochmal. Ich hatte davor ein paar andere Instrumente gespielt und so und habe dann ein paar Mal gewechselt und dann war das wohl das Letzte, was ich spielen durfte. Und dann habe ich relativ schnell in der Big Band von dem Gymnasium, wo ich war, war der Gitarrenplatz frei. Und dann habe ich da angefangen zu spielen und war dann auf einmal, wie man sich vorstellen kann, hatte ich dann plötzlich mal so diese Noten und diese Akkordsymbole, irgendwie G7, B13, Kreuz 9 über H. Also es ist ein Akkordsymbol, dann dachte ich erstmal so, ja, okay, ich habe keinen blassen Schimmer, was hier eigentlich los ist. Also habe ich diese Sachen mitgenommen zu meinem damaligen Gitarrenlehrer Josef Jesch, ein Idol von mir, ganz toller Gitarrenlehrer. Und wir haben dann diese Sachen einfach gemacht, dass ich da spielen konnte, dass ich da mithalten konnte und wieder durchkam, auch durch diese Sache. Weil ich meine, der Gitarrenplatz war frei und ich durfte den besetzen, fand es natürlich toll, mit meinen 3 Monaten Gitarrenunterricht da zu spielen. Und dann war ich, weiß ich nicht, irgendwie angefixt. Dann gab es einfach viele Begegnungen. Ich kann mich erinnern an meinen sehr guten Freund damals in dieser Zeit, dem sein Vater, der war Bassist. Und das war schon so ein bisschen, ich fand den Typen toll. Und der hatte dann so Sammlungen von Ohne-Filter-Konzerten, die bei euch in Baden-Baden irgendwie stattgefunden haben. Ne? Mhm. Und da war eben auch Robin Ford und Steve Lukather und Los Lobotomies und so. Und die hatte mir alle geschenkt auf VHS und ich habe die auch immer bei ihm zu Hause angeguckt und so. Und war natürlich hin und weg. Dann hatte ich mal meine ersten damals Fachblatt, heute Gitarre und Bass, Heftchen von, keine Ahnung, 1986 bis 92 lückenlos von jemandem bekommen und habe die dann alle durchgegangen. Und da war ich irgendwie gehuckt und dann ging das so über Blues, Funk zu immer mehr Jazz, bis ich in so einem Funk-Ensemble gespielt habe, so ein angeleitetes in der Stuttgarter Musikschule und war einfach von dieser Improvisation, von dieser auch Freiheit, die ja natürlich, also es ist eine Freiheit, aber es ist eine Freiheit mit unglaublich viel Verantwortung. Ne? Also es ist, man kann natürlich nicht machen, was man will, sondern das folgt natürlich schon immer irgendwie gewissen, ja, auch ästhetischen Regeln. Ne? Weil wenn ich frei bin, kann ich auch einen ganz schönen Mist produzieren. So. Und das hat mich immer fasziniert. Und diese Energy, die Energy und den Groove von Swing, aber auch von Blues, von Shuffle, von ja, Hip-Hop auch und was ja irgendwie alles da so auch ein bisschen zusammenhängt oder von den Jazz-Blues-Wurzeln kommt. Das hat mich gefesselt so. Ich wollte das erzeugen können und ich habe das irgendwie in mir gespürt, wusste aber nicht, wie ich das rauslassen kann. So. Das war einfach ein Prozess, das auch zu lernen, wie das eigentlich funktioniert.
Und wann haben Sie denn angefangen, wirklich von einem Dasein als Jazz-Profi zu träumen?
Mit 11. Sehr schnell war irgendwie, also ich muss einfach dazu sagen, ich stehe bis heute und es gab einfach so ein paar Schlüsselmomente, wie ich schon gerade sagte, mit diesem Vater von meinem damals besten Freund, wie ich war mal in einem Clubhotel und da war eine Band und ich durfte bei der Probe zuschauen. Also dieses bisschen Verruchte, bisschen irgendwie, das war schon immer mein Ding. Und ich habe gesagt, okay, das ist irgendwie das, was ich machen will. So. Und Gitarre spielen und so. Wie das dann genau aussieht, das war mir dann noch gar nicht so klar. Aber davon habe ich eigentlich mit 11 das erste Mal gesprochen. Dann hatte ich es ging eigentlich auch so durch, bis kurz vorm Abi, weil ich war tatsächlich der Einzige, der aus meiner ganzen Clique da, der Musik studieren wollte und alle anderen haben, man würde sagen, was rechts gemacht, also Arzt, BWL, Marketing, Management und so weiter. Die gut bezahlten Sachen halt. Und da hatte ich mal kurz gedacht, okay, ich muss irgendwie was, vielleicht doch irgendwie was anderes machen oder so. Aber das ging, keine Ahnung, nur ein paar Monate. Und dann habe ich gesagt, okay, das hilft alles nichts. Ich muss jetzt hier auf eine Prüfung machen. So.
Wie fanden das Ihre Eltern, dass Sie sich für nix rechts entschieden haben?
Glücklicherweise haben die das überhaupt nicht so gesehen, sondern die haben mich immer unterstützt. Also es war wirklich kein einziges Mal. Also meine beiden Eltern sind beide nicht Musiker, die machen beide was ganz anderes, aber sehr musikaffin. Und da habe ich wirklich Glück, auch wenn ich in so in meinen Umkreis gucke. Ich hatte immer das Glück, dass meine beiden Eltern und meine ganze Familie mich eigentlich in dem Vorhaben unterstützt haben. Wahrscheinlich unter anderem auch dem geschuldet, dass sie gesehen haben, mit welchem Feuer ich das mache. Ne? Also irgendwie, ich habe stundenlang saß ich immer, ich hatte so ein Zimmer irgendwie im Tiefparterre. Ich saß stundenlang da unten und habe irgendwie geübt. Manchmal auch.
Ich wollte gerade fragen, weil es ist ja das eine ist dieses Emotionale und wie man sich dann auch so ein bisschen als Held sieht und auf der Bühne. Und das andere ist, dass bei Jazz halt wahnsinnig viel Handwerk dazu gehört und Wissen. Diese ganzen Akkorde, von denen Sie uns sprachen, die Skalen, haben Sie immer gern geübt?
Habe ich schon eigentlich, aber ich habe das damals nicht so als Üben empfunden, also so richtig geübt, auch im Sinne von, okay, ich muss jetzt auch neue Sachen irgendwie checken und da durch den Schlamm warten und das wirklich irgendwie üben, bis ich das kann. Das war natürlich viel im Studium auch, irgendwie, man ist jeden Tag mit neuen Sachen konfrontiert und du siehst auch dauernd irgendwie, dass deine Kollegen oder vermeintlich schon irgendwie alles können und du nicht. Aber das davor war für mich auch Üben, aber ich habe das nicht so wahrgenommen, sondern es war für mich Spaß. Ich habe gespielt. Ich habe wahnsinnig viel gespielt, neue Sachen. Ich habe auch Sachen runtergehört, irgendwie von Aufnahmen, habe das ausgecheckt und so. Auch vielleicht ohne, es ist sehr intuitiv in dem Moment. Und deswegen hatte ich da unglaublich Spaß und konnte das stundenlang machen, weil das für mich das war jetzt kein Drill oder so, keine Arbeit. Zu mir hat nie jemand gesagt, du musst jetzt da runter und deine Sachen üben, sondern das hat sich immer so ein bisschen ergeben, weil ein Feuer dafür irgendwie in mir ist.
Ich spiele nochmal Musik von Ihrem Wunschzettel. Ein Klassiker aus den 30ern, Cheek to Cheek, ursprünglich von Irving Berlin für Fred Astaire geschrieben, dessen Version ist auch berühmt, aber wir hören die von Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. Warum haben Sie das rausgesucht, ganz kurz vielleicht?
Weil das ist für mich ein Stück der Essenz des, was Jazz für ein Lebensgefühl ausmachen kann. Das ist für mich einfach pure Soul, was irgendwie, wenn die beiden zusammen Musik machen.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek.
Cheek to Cheek, Ella Fitzgerald und Louis Armstrong, gewünscht von unserem heutigen Gast in SWR 2 Tandem, dem Gitarristen Christoph Neuhaus. Sie haben vorher schon so kurz angeschnitten, dieses Thema Faszination des Jazz, die Freiheit innerhalb gewisser Regeln. Vielleicht können wir dem noch ein bisschen genauer auf den Grund gehen. Ich meine, das klingt heute konservativ nach Swing aus den 30ern eben, aber es kam dann Bebop und der Free Jazz, es wurde wilder, es gab die Fusion-Experimente von Miles Davis und den Modern Jazz der 70er und jetzt, wie Sie auch gesagt haben, wieder ganz tollen neuen Jazz aus London oder Kalifornien, der eigentlich auch jungen Leuten gefallen kann. Da ist die Komposition und die Improvisation. Was ist es für Sie? Warum ist der Jazz Ihre Musik geworden und geblieben?
Wie Sie sagen, das ist so weit und so breit auch mittlerweile, hat so eine Geschichte in doch relativ kurzer Zeit. Für mich ist es das reine Spielgefühl natürlich, wie gesagt, wo gerade Cheek to Cheek lief, ich saß einfach im Studio mit einem fetten Grinsen im Gesicht und es ist einfach ein unglaublich wohlig, warmes Gefühl. Das ist für mich die Essenz von nicht verkopftem Jazz, ja, also irgendwie so dieses Gefühl, was das in einem auslöst. Es ist so, es kann ja in den 30ern gewesen sein, aber es ist so frisch, oder ich meine, das war jetzt später, aber es gibt so viel Frische in dieser Musik schon damals, die heute immer noch gilt. Und das Spannende ist, also ich stehe natürlich auf diese Musik und so ziemlich auf alle Facetten, die diese Musik hat in all ihrer Geschichte, aber ich stehe auch darauf, dass schon allein, wenn du das Attribut hast, also Leute wollen irgendwie, brauchen eine Schublade, deswegen ist der Neuhaus jetzt halt ein Jazzgitarrist. Okay, ich mache natürlich auch viel Jazz, genau. Aber das wiederum ist insofern toll, als dass das mir auch so ein bisschen die Freiheit gibt, Sachen zu mischen einfach. Also, weil da fragt keiner nach. Wenn ich jetzt der, weiß ich nicht, der Rockmusiker wäre und ich spiele auf einmal Bebop, dann sagen alle, was ist denn jetzt los? Und das passiert unter diesem Attribut nicht. Also ich finde diese Freiheit, Sachen dann auch mischen zu können, sich andere Dinge zu bedienen und überall auch vielleicht Jazz, auch wenn das vielleicht nicht Swing ist oder was gemeinhin unter Jazz vielleicht definiert wird, sondern eher Einflüsse auch von Jazz in andere Sachen mit reinzubringen, das finde ich spannend, in verschiedene Richtungen die Arme auszustrecken, mit aber diesem, weiß ich nicht, diesem, dem Wissen und vielleicht auch das studiert haben und ja, ich habe auch schon irgendwie dieses Aufsaugen der Geschichte und der Gepflogenheiten in dieser Musik und auch stilistisch in der Lage zu sein, das spielen zu können. So, das bringt einfach unglaublich viel für das musikalische Verständnis. Natürlich nicht zuletzt auch die Improvisation, das ist einfach ein Riesenfeld. Und diese dauernde Entwicklung, diese unendliche, bis ans Lebensende sozusagen gehende, im besten Fall Entwicklung, die man da durchmacht, am Instrument, als Komponist.
Aber ich fand interessant, dass Sie das Wort nicht verkopft gleich benutzt haben, weil jetzt zum Beispiel aus der Warte der Rockmusiker sind ja die Jazzer immer die Verkopften eben. Also die es nicht aushalten, 3 Minuten lang das gleiche Riff zu spielen, sondern immer noch irgendwas einbauen müssen und einen schrägen Akkord und so. Ist das was, wo man Disziplin braucht, um da nicht abzugleiten? Kennen Sie das auch?
Ich würde das anders sehen. Also für mich ist die größte Disziplin, für mich ist jede Art von Musik irgendwie, drückt irgendwas aus, damit ich sie hören möchte, kann. Also die muss mich irgendwie berühren in irgendeiner Art und Weise. Das kann sie natürlich auf verschiedenste Art. Aber im Jazz ist es einfach so, die Stilmittel, die ich brauche, die Parameter der Musik sind alle unglaublich weit oben, also sehr komplex. Harmonisch, wie melodisch, rhythmisch, wie auch immer. Es ist alles sehr weit oben. Aber das Ziel meiner Ansicht nach sollte es sein, dass man auf dieser Ebene spielen kann, aber das Grundsätzliche, nämlich den Ausdruck von irgendeiner emotionalen Botschaft, in welcher Art auch immer, sollte trotzdem rüberkommen. Also das kann ich auch schaffen. Also es interessiert niemanden, ich will niemanden irgendwie zeigen, der mein Album hört, irgendwie, dass ich diese oder diese, jene Scale ausgecheckt habe oder das und das geübt habe, sondern meine Aufgabe ist es dabei, irgendwie mit diesen Stilmitteln, die ich habe, Musik zu machen. Und das kannst du bei Rockmusik vielleicht, also jetzt sehr vorsichtig gesagt und überhaupt nicht gegen irgendwie, ich liebe Rock, aber vielleicht ein bisschen einfacher das zu machen. Es braucht nicht so viel Wissen und Vorbildung wie beim Jazz in manchen Dingen.
Vor dem Hintergrund all dessen, was bedeutet es Ihnen, dass Sie kürzlich mit dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg für dieses Jahr ausgezeichnet worden sind? Ich sagte es eingangs.
Also freut mich natürlich sehr. Ich finde es natürlich ganz persönlich, finde ich es schön, dass meine Arbeit bei der Jury eine Wertschätzung erfährt. Das freut mich natürlich. Es war, es ist, ich habe über die letzten, ja, seitdem ich arbeite irgendwie, also seit dem Abschluss meines Studiums oder auch schon währenddessen, wirklich sehr viel gemacht. Das war jetzt mein 5. Studioalbum, unzählige Projekte. Und deswegen ist es eine schöne Wertschätzung für meine Musik. Natürlich auch die Aufmerksamkeit, die man damit bekommt, zumindest in diesem Jahr. Genau, natürlich auch die finanzielle Geschichte ist natürlich auch ein toller extra Bonus. Und ich finde aber auch den Preis allgemein als Wertschätzung für den Jazz sehr gut und wichtig und natürlich ein tolles Zeichen für eigentlich eine Musik, die, habe ich das Gefühl, leider zu wenig vertreten ist für das, was sie bietet. Also wenn jemand an Jazz denkt, dann gibt es ja immer so, gehen so verschiedene Schubladen auf. Ich kenne Leute, viele Leute, die sagen, ja, ich mag Jazz zum Kaffee trinken oder so. möchte ich überhaupt nicht belächeln, ist völlig in Ordnung irgendwie. Ich bin kein Weinkenner. Ich gehe zum Aldi und kaufe mir irgendwie, wenn ich einen guten Wein will, lasse ich mich entweder beraten oder ich kaufe mir einen für mehr als billig und denke dann, ich habe irgendwie einen guten Wein. Das ist alles völlig in Ordnung. Es braucht natürlich auch eine gewisse Vorbildung oder ein bisschen eintauchen in diese Materie. Aber das ist so ein weites Feld, dass ich glaube, fast jeder Mensch in diesem mittlerweile sehr großen Überbegriff Jazz was finden kann, was ihn auch begeistert und anspricht. Das ist eine unglaublich tiefgehende Musik so. Und wir reden jetzt nicht nur über Free Jazz am einen Ende oder über Smooth Jazz sozusagen am anderen Ende. Also die Bandbreite ist unglaublich groß.
Nun drücken Sie das nicht nur für ein Publikum und für Hörer aus, sondern Sie geben das auch weiter an jüngere Instrumentalisten und Jazzkönner oder Angehende Könner. Sie unterrichten auch. Was für eine Sorte Gitarrenlehrer sind Sie? Worum geht's Ihnen da vor allem?
Das kommt drauf an. Das kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, in welchem Kontext. Also ich unterrichte natürlich an der Musikschule, an einer ganz normalen Musikschule, wo ich sehr viel Jugendliche habe auch, manchmal auch teilweise noch kleinere. Da kommt es mir drauf an, die Motivation zu entzünden für die Gitarre, in dem Fall für Musik allgemein, auch durch Aufzeigen von, okay, wenn ich was tue, irgendwie, wenn ich auf diesem Instrument was investiere, dann kommt dabei auch was raus. Und wenn ich das nicht tue, dann passiert irgendwie nichts. Und dann zu versuchen, wie kann man das jetzt ohne den Rohrstock natürlich, das einfach gut die Motivation ja vermitteln. Und auch meine eigene Motivation ist vielleicht da dann das ein gutes Beispiel, so das zu rüberzubringen, so dass jemand so brennen kann für diese Musik. Auf der anderen Seite habe ich viel auch Privatschüler, die Vorbereitungen für Aufnahmeprüfungen an Hochschulen machen oder so. Oder teilweise auch schon studieren und dann mal einfach zu mir für eine Stunde kommen möchten, was mich natürlich freut, dann sind da natürlich andere Maßstäbe. Dann reden wir natürlich über ganz andere Dinge und eine ganz andere Ernsthaftigkeit auch dahinter, wo ich dann auch schon mal irgendwie ganz klar irgendwie sage, also du musst schon das und das und das einfach tun so und das dann vielleicht auch sagt, wenn der das nicht gemacht hat, irgendwie zu sagen, naja, dann wird es schwierig so.
Wir sprechen gleich auch noch über Ihre andere kreative Seite, den bildenden Künstler. Aber jetzt hören wir noch mal Musik. Big in Japan von Tom Waits aus seinem Album Mule Variations. Das war so eine Phase, da klang er besonders bös und dreckig und hässlich. Warum ist Ihnen der Song wichtig?
Weil das eine andere Seite ist oder nicht eine andere Seite. Das ist auch, was mich irgendwie berührt. Ne? Also das ist so diese, ich mag diesen Dreck, ich mag dieses bisschen auch traurige, was er hat und das ist einfach so unglaublich echt, finde ich, und fernab von allem geschönten Social Media Ding ist das, verkörpert das für mich irgendwie auch das Leben in der Hinsicht, ne, was ganz oft gerade mit einem Vorhang zugemacht wird, aber deswegen natürlich nicht weg ist. Und ich mag dieses Erdige so. Vielleicht ist das auch der Blues Einfluss, ich weiß es nicht, aber ich stehe total drauf.
Tom Waits in SWR 2 Tandem, ausgesucht von unserem Studiogast, dem Stuttgarter Gitarristen Christoph Neuhaus. Wenn Sie mit Tom Waits gerne mal zusammenspielen, wird es passen?
Ob es passen würde, das weiß ich nicht, weil ich meine, ich glaube, den Typ hat niemand so richtig durchschaut, aber ich würde es lieben. Tom, wenn du mich hörst, ich würde es lieben.
Was für musikalische Begegnungen zählen Sie sonst zu Ihren besonderen Highlights? Bei wem waren Sie nervös?
Nervös, also ich war, ich glaube, bei allen meinen Professoren, bei denen ich studiert habe, also angefangen bei Frank Kurz, wo ich das erste Mal bei Frank Kurz war, da war ich auf jeden Fall nervös. Also das und überhaupt auch die Langzeit, ich meine, wir sind immer noch sehr, ja, ich würde sagen, eng befreundet und in regem Austausch auch, ist immer eine sehr wichtige Begegnung für mich, das ist so ein bisschen mentorenartig für mich. Dann aber auch, wo ich in New York war, immer mal wieder über Jahre bei Peter Bernstein, also bei diesen Heroes, ne, bei den Typen, wo bei mir zu Hause die Platten im Schrank stehen, irgendwie, wenn du die dann triffst und du siehst irgendwie auch, wie die wohnen, wie die sind, wie ist der Vibe, wie ist die Energy von den Leuten, irgendwie, wenn du die außerhalb des Plattencovers irgendwie plötzlich mal siehst und mit denen sprechen kannst und auch vor allem mit denen spielen kannst. Also Peter Bernstein, Steve Cardenas war sehr speziell für mich, stehe ich unglaublich drauf, ein New Yorker Gitarrist. Jesse van Rola natürlich war, da war ich auch sehr aufgeregt, muss ich sagen, weil er einfach auch ein...
Das war Ihr holländischer Professor?
Ja, genau, in Amsterdam, ja, an der Hochschule in Amsterdam, der Musikhochschule. Und Wolfgang Mutspiel natürlich auch. Wolfgang Mutspiel war natürlich immer, ach so, boah, Wolfgang Mutspiel halt. Ich meine, also man kennt den Namen und so und ich stand immer auf seine Musik und ich fand auch, er ist auch jemand, der unglaublich breit sich auch bewegt und sich dann nicht irgendwie als Jazzgitarrist, ja, aber unglaublich, also der kann auch unglaublich Klassik spielen und er hat auch so einen unglaublichen künstlerischen Spirit, also sehr, teilweise auch sehr spirituell und ich habe meinen Master bei ihm gemacht und wir hatten einfach, ja, wir hatten auch unsere Einzelstunden so und es war sehr, sehr inspirierend und auch eine besondere Begegnung für mich oder ein Geschenk, dass das geklappt hat, ja.
Ich meine, eines haben Sie selbst Ihren Professoren aber voraus, glaube ich zumindest, wenn ich mir Ihr neues Album angucke, mit dieser Silhouette eines Blues-Gitarristen vorne drauf, auf einem Hocker, so Blume am Hut. Sie können auf Ihrem Cover die eigene Kunst abbilden. Sie machen Linoldrucke. Wie kam das?
Das kam eigentlich daraus, dass, also ich war schon immer sehr kunstinteressiert, muss ich sagen. Und immer wenn ich so, ich habe mir dann immer auf, wenn ich mal auf Telefon oder so, mir solche Sachen irgendwie ein bisschen rumsurf im Internet auch und mir Bilder angucke oder so, dann habe ich so die letzten Jahre immer mal wieder Sachen gespeichert auch und so, das will ich mir später nochmal angucken. Und dann waren das tatsächlich ganz oft Drucke und auch ganz oft Linoldrucke, manchmal Holzschnitte oder andere Arten von Druck, Tiefdruck, Hochdruck und so weiter. Aber es war ganz oft Druck, der es mir irgendwie angetan hat. Und dann habe ich mich so ein bisschen da reingelesen, diese Sache. Und dann habe ich meinen guten Freund Jörg Mandernach, das ist ein bildender Künstler aus Ludwigsburg, und der auch Gitarre spielt. Und wir stehen auch so ein bisschen im Austausch, haben wir uns getroffen. Und er hat mir da einfach auch gesagt, wie das funktioniert. Das war ein bisschen über einem Jahr. Und dann habe ich irgendwie mit der Zeit, die ich hatte, bin ich zum Bösner Großhandel gelaufen, der bei mir um die Ecke ist, habe mich da sehr eingedeckt mit Sachen und eingeigelt und losgelegt sozusagen mit dem Stechbeitel. Und das, mittlerweile sind es, ja, ich würde sagen, so über 70 verschiedene Motive entstanden. Und genau, das ist einfach eine tolle, es ist eine tolle, wie soll ich sagen, zweiter Kanal irgendwie, um sich auch auszudrücken oder so.
Ja, als ich das gelesen habe, dass Sie das machen, fiel mir ein, wie ich als Junge einen Linolschnittkasten zu Weihnachten bekam und mir noch am Heiligabend tief in den Finger geschnitten habe. Sollte man als Gitarrist nicht besser Aquarelle machen?
Sehr gut. Also es ist spannend, weil ich höre, wenn ich das erzähle, höre ich zwei Dinge. Das eine ist, wie Sie sagen, oh, wie ist denn das mit deinen Fingern? Musst du nicht aufpassen, dass du dir da nicht reinschneidest? Die Antwort ist ja, ich muss höllisch aufpassen, dass ich mir da nicht reinschneide. Hab mir auch schon öfter reingeschnitten, mach's aber trotzdem, um das kurz zu beantworten. Das zweite ist, ach, Linolschnitt, das habe ich das letzte Mal in der Schule gemacht. Das ist so die zweite Standardantwort. Man kann immer sagen, ich mach A oder B irgendwie. Genau.
Ja, aber es ist natürlich nicht nur was für die Kleinen sozusagen. Es sind viele Musikinstrumente und Musiker auch auf ihren Bildern, die da vorkommen. Gibt es auch sonst Verbindungen zwischen Musikmachen und Kunstmachen oder wechseln sie da doch zwischen ganz getrennten Welten hin und her, so in dem, was es für sie bedeutet?
Nee, das mischt sich eigentlich total. Also Sachen, die mich inspirieren, das ist so ein bisschen wie, das kanalisiert sich entweder in Musik oder es kanalisiert sich in bildende Kunst, also in diese Drucke, aber das kommt irgendwie von derselben Inspiration. Das heißt, es inspiriert sich aber auch gegenseitig dann. Also zum Beispiel, wenn ich einen Song schreibe, dann ist ganz oft, was mich da gerade beschäftigt mit dem Song, wird dann irgendwie in einem Bild ausgedrückt. Oder zum Beispiel habe ich kürzlich wieder Charles Bukowski irgendwie gelesen, ein Buch von ihm, und dann daraufhin ein Bukowski-Linolprint gemacht, der Underground-Poesie heißt. Und auch so einen kleinen Text dazu geschrieben und so. Manchmal ist es aber von der Musik auch andersrum. Also ich mache habe ein Motiv im Kopf und mache den Schnitt und druck das und schreibe daraufhin irgendwie einen Song oder einen Riff oder so. Also das beeinflusst sich schon gegenseitig, ja.
Dann habe ich das richtig erkannt. Ich habe das Bild gesehen und dachte sofort, das ist Bukowski.
Ja.
Obwohl ich nicht wusste, dass das mit dem zu tun hat. Sehr gut.
Da freut mich, dass das funktioniert, ja.
Jetzt gucken wir noch ganz kurz in die Zukunft. Die Sendung ist schon fast zu Ende. Wenn wir alle geimpft sind und das Virus unter Kontrolle ist und wir uns auch wieder trauen, enger und ohne Maske zusammenzukommen, was wollen Sie als Erstes machen?
Meine Freundin in den Arm nehmen. Ich glaube, das, was jeder Mensch machen will. Aber für mich, also wenn Sie mich als Musiker fragen, dann natürlich ja. In einem schön gefüllten Club oder auch Open Air oder wie auch immer geartet spielen und mit den Leuten sprechen in der Pause und danach und die Energy fühlen irgendwie und miteinander spielen, ohne dass wir Masken aufhaben oder ohne dass wir immer 1,50 oder 2 Meter Abstand haben müssen.
Möge es sehr bald sein. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke.
SWR 2 Tandem mit Christoph Neuhaus. Redaktion Martina Köge, die Musik hat Tristan Reiling zusammen mit unserem Gast zusammengestellt. Technik Marc Löffler und mein Name ist Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.